Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Travelholics ist Branchentalk für unterwegs. Einfach abonnieren und auf dem Smartphone hören.
Vielleicht noch ein Hinweis, wie schon beim Azubi-Talk, der ja vor kurzem erschienen ist. Auch hier die Bitte, die Störgeräusche, die das Mobiltelefon verursacht hat, weil es immer wieder versucht hat, sich in den lokalen Netzwerken anzumelden, hier im WLAN und auch im Telefonnetz in Spanien. Bitte ignorieren, passiert nicht so oft, stört bei dieser Aufnahme nicht so sehr. Einfach viel Spaß beim Zuhören und Dankeschön.
Travelholics. Gut informiert unterwegs sein. Ob im Auto, beim Joggen oder in der Business Lounge. Mit dem Podcast für Touristiker.
Travelholics, der Podcast für Touristiker, heute direkt aus der Sonne von der Costa de la Luz in Spanien. Ich sitze in Novo Sancti Petri in der Sonne mit José Rivera oder auch Josef vom Fluss genannt, Destination Manager von Thomas Cook hier. Seit einigen Jahren im Zielgebiet Costa de la Luz. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
Ja, buenos dias und guten Morgen. Wie gesagt, mein Name ist José Antonio Rivera Escarramán. Für die Abkürzung José Rivera, beziehungsweise für die Fachpresse Josef vom Fluss genannt.
Okay. Du machst was hier genau als?
Meine Aufgabe hier ist heutzutage, das nennt sich Destination Manager. Ich bin also verantwortlich für die Betreuung der Gäste hier, für den Service. Und neben dieser Aufgabe habe ich auch die Funktion des Direktors der Zielgebietsagentur. Wir organisieren dann halt eben die ganzen Verträge für die Hotels, wir machen die Reservierung für die Gäste, wir machen die Bezahlung der Hotels, Ausflugsprogrammierung, Rundreisengestaltung. Dann haben wir noch hier außerhalb der Thomas Cook Gruppe noch eine andere Sekte. Das ist, wir organisieren auch für Kreuzfahrtschiffe die ganzen Programme. Dann haben wir Incentives-Gruppen hier und. Jeden Tag was Neues.
Das ist also tatsächlich auch jeden Tag was Neues.
Ja,
wie lange bist du schon hier?
Also hier im Zielgebiet seit jetzt, ich bin zum zweiten Mal hier. Ich war 1997 hier. Damals noch als Reiseleiter für die Marke Terramar Reisen und bin seit 2001 hier. Und da habe ich dann den Wechsel gemacht von der Reiseleitung in die Agentur und bin seit 2 Jahren Destination Manager, weil das ist eine Funktion gewesen von der Zielgebietsagentur und Thomas Cook, 100% Thomas Cook Agentur. Und ja, es ist jeden Tag was Neues, also jeden Tag was anderes. Ich habe noch keinen Tag bereut, wo ich hier gearbeitet habe.
Nun richtet sich dieser Podcast ja speziell an die Touristiker, die sehr stark im Reisevertrieb unterwegs sind, also an die Kollegen im Reisebüro. Ja. Ich habe heute schon mit ein paar Azubis gesprochen zum Thema Zukunft, Reisen, Veränderungen. Was stünden sich so vor in der nächsten Zukunft? Was sind die Wünsche, die sie an das Berufsbild haben, an die Destination haben und so weiter? Die Costa de la Luz, ist das eine Destination, die sehr bekannt ist im Vertrieb oder ist das so ein kleines Nischenprodukt?
Ja, der Name ja, aber selbst die Produkte kennt man nicht aus erster Hand. Also ich stelle es mir wieder vor, wenn ich jetzt Inforeisen habe, dann frage ich mal nach, wer schon mal hier gewesen ist. Und ich denke, dass die wenigsten Agenturen von Deutschland hier gewesen sind. Vielleicht mal auf jeden Fall verkauft haben. Ja, das hier war es. Und die Resonanz frage ich auch nach, wie das so ist. Und die ist immer positiv. Und das hilft natürlich im Reisebüro sehr. Das Reiseziel gibt es ja erst seit eigentlich 1992. Das ist ein sehr junges Reiseziel hier. Und wenn man die Hotellerie sieht, die wir hier haben, ich sage das immer, das ist eine Küste von Mallorca auf dem spanischen Festland eigentlich.
Ist das so?
Ja, das ist eine sehr, sehr hochwertige Hotelkategorie hier. Die Hotels haben durchschnittlich hier 4-5 Sterne. Und ja, wir haben hier im Prinzip 2 Zonen an der Costa Luz. Wir müssen jetzt unterscheiden. Costa Luz gibt es hier sowohl in Cádiz, das ist da, wo wir jetzt uns befinden hier, wo die Zielgebiete Novo Santi Petri und Conil, also Costa Ballena, Cipiona, Rota, das ist die Costa de la Luz der Provinz Cádiz. Und darüber hinaus gibt es noch die andere Costa de la Luz, das ist die Costa de la Luz der Provinz Huelva. Die wird aber von meinen Kollegen in Faro aus betreut.
Okay, da ist auch Zielflughafen.
Ja, Faro ist genau, weil von der Entfernung her ist es günstiger für die Gäste, dorthin zu fliegen.
Und hier ist Jerez de la Frontera, genau. Maximal noch Sevilla.
Genau.
Wie hat das hier eigentlich angefangen an der Costa de la Luz in dieser Ecke?
Gut, das ist ganz einfach zu erklären. Meine, wir hatten hier 1992 ja die bekannte Weltausstellung in Sevilla. Und da gab es mallorquinische Hoteliers, die mal hier runtergekommen sind, haben sich wunderschöne Strände hier angeschaut. Das war damals alles noch Naturpark hier, also nicht naturgeschützt, aber natürlich ein Naturpark. Und man hat dann mit der Regierung damals gesagt, okay, wir können hier schon eine Zone gründen, wo man auch Hotels hier aufbauen kann. Wir sind nämlich in Cadiz und Cadiz ist leider die Region in Andalusien, wo es sehr viel, ich will sagen, Arbeitslosigkeit gibt. Und dank des Tourismus wurde dann das Ganze ein bisschen dann ja, geändert. Also wir haben sehr viele Familien, die heutzutage vom Tourismus leben hier. Und die Hotellerie, die wir jetzt haben, das ist vorwiegend eine 4-5-Sterne-Hotellerie. Wir haben eine Gästeanzahl hier, die vorwiegend aus den mitteleuropäischen Ländern kommt, speziell aus Deutschland. Also ich glaube, 90% der Gäste sind deutschsprachig.
Okay.
Und auch die ganzen Angestellten der Hotels, die haben sich darauf eingestellt. Also es ist nicht so wie in anderen Zielgebieten, dass man von allen Nationalitäten ein bisschen was hat, sondern hat man richtig geballte Ladung aus deutsch sprechenden Gästen hier.
Das ist ja eine Geschichte, die mich immer interessiert, wie aus einer Vision, wie aus einer Idee dann plötzlich ein Produkt wird, wie dieses Produkt sich entwickelt. Was ist da passiert? Wie kann man das beschreiben? Was waren die Faktoren, die das wirklich zur Entwicklung beigetragen haben?
Gut, ein Faktor natürlich ist mal hier der Strand, den wir hier haben. Die Playa La Barrosa ist gilt als der schönsten Strand des Spaniens. Man muss nicht allzu viel tun, man muss einfach nur ein Hotel hinsetzen und ein bisschen Werbung machen, das kommt dann auch hin. Im Prinzip war das so zu den Anfangszeiten, dass hier sehr viel Mund-zu-Mund-Werbung erzielt wurde. Das heißt also, die Gäste, die hierher kamen, das waren etwas betuchtere Gäste, dadurch, dass man hier Urlaub gemacht hat, nicht unbedingt Sonne und Strand, sondern auch mehr in Richtung Golf, weil wir haben wunderschöne Golfplätze hier in der Zone. Gerade hier neben unserem Hotel, wo wir uns befinden, findet sich der Golfplatz von Novo Santi Petri. Unser ist seit den Anfangsjahren wirklich ein Verkaufsschlager. Und das ist einfach ein verkaufendes Produkt, weil die Kunden kommen wieder zurück, egal ob damals, aber heute, und empfehlen das einfach weiter. Die Kundenzufriedenheit, wir haben sogenannte CSQ-Scores hier, die liegen sehr hoch. Also zurzeit liegen die durchschnittlich weltweit gesehen um die 72%. Wir haben hier 92%.
Wie wird dieser Score berechnet? Oder
wir machen Umfragen. Also das heißt, jeder Gast bekommt nach der Rückreise bekommt von uns eine Mail, wenn es geht. Und wir werden halt eben ein paar Fragen stellen. Und daraus entwickelt sich halt eben dieser CSQ-Score.
Okay. Aber es braucht natürlich auch jemanden, der an so ein Produkt, an so eine Destination glaubt. Das war dann der Hotelier
natürlich.
Oder?
In erster Linie natürlich der Hotelier. Der hat ja natürlich.
Der muss eine Menge Interesse. Geld hier hinstecken.
Ja, ne? Der muss natürlich investieren hier und klar, so ein Hotel kostet ja nicht gerade wenig, wenn man so sieht, was hier alles gebaut wird. Und auf jeden Fall. Und dann natürlich der Veranstalter. Und wir haben damals das Glück gehabt, dass der damalige Gründer von diesem Hotel hier, der Herr Moll, auch einen engen Band gehabt hat zu dem Veranstalter Neckermann Reisen, dadurch, dass er in Sacoma da die Royal Tour Kette hatte. Und dementsprechend kamen diese Bände zusammen, dass man hier auch gesagt hat, Leute, wir brauchen eure Hilfe als Veranstalter. Wir haben damals die Gäste hergeflogen, 92, mit der Lufthansa teilweise.
Ach nein.
Über Sevilla, ja, doch, das war so.
Sevilla und dann 2 Stunden Transfer.
Ja, ungefähr 2 Stunden Transfer, die Verkehrswege waren natürlich nicht so. Und dank der Entwicklung von dieser Hotellerie, die wir jetzt haben, wurden auch dementsprechend Verkehrswege angepasst. Und auch es wurde dann entschlossen, dass wir dann statt Sevilla nach Jerez flogen, um da halt eben etwas besseren Service für die Gäste zu geben, dadurch, dass die Transferzeit kürzer waren.
Okay, es müssen also immer mehrere Faktoren zusammenfallen.
Ja,
es braucht dann eben den Hotelier, es braucht dann vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen und die Freundschaft zu einem Herrn Beser. Und der sagt, Herr Moll, Senior, wir machen das Ding zusammen, wir ziehen das durch. Und dann brauchst du ja die Gäste.
Richtig.
Und man muss den Gästen was anbieten.
Ja, genau. Und das war ja damals auch so, dass dann irgendwann mal der Herr Moll wollte ja expandieren. Der hat ja auch andere Zonen, Hotels aufgebaut, wie in Huelva zum Beispiel. Und dann hat er das nötige Kleingeld auch gebraucht, um dort die Hotels aufzubauen. Und hat er damals mit einem Deal gemacht mit Thomas Cook. Und Thomas Cook oder Neckermann-Reisen hat damals die Hotels auch gekauft, zusammen mit dem Golfplatz.
Die haben den mal gehört?
Ja, das war Eigentum von Thomas Cook.
Ist aber nicht mehr so?
Nein, nicht mehr. Im Laufe der Zeit.
Da gab es dann Asset-Light-Management Strategie.
Richtig.
Dann sind die weggegangen. Ja. Oder?
Damals war Iberostar diejenigen, die das Hotel praktisch gemanagt haben. Aber die Besitztümer waren halt eben in Thomas Cook.
Wir sitzen ja hier auf der Terrasse des Royal Andaluz. Nebenan ist das Andalusia Playa.
Richtig.
Das ist gerade renoviert worden, habe ich gesehen.
Ja.
Da ist also eine ganze Menge Geld reingeflossen,
absolut,
hier in die ganze Region auch. Ne?
Permanent. Das ist wirklich so, dass man hier permanent investiert. Permanent, weil wir haben eins vor Augen immer hier: Qualität und Service. Das ist hier Punkt 1.
Also bei eurer Stammkundenrate ist das nämlich auch extrem hoch.
Absolut, wir haben über 40% Stammkunden hier. Das spricht von selbst. Ja, die erwarten jedes Jahr, dass es wieder was Neues gibt, wieder eine Verbesserung, dass es wieder Pluspunkte gibt. Nicht umsonst gibt es ja die meisten Preise, die heutzutage verliehen werden, wenn man den Katalogen sieht. Ja, gibt es ja immer welche Auszeichnungen für diese Region hier.
Ach so. Einfach weil die Gästezufriedenheit so hoch ist und die Qualität. In, also mir ist es auch tatsächlich aufgefallen. Ja. Also ich darf jetzt hier das dritte Mal frühstücken schon und das auch schon zweimal zum Mittag gegessen und extrem hohe Qualität und so weiter. Wenn du jetzt so die Gästeentwicklung in den letzten, wenn du sagst, okay, seit 92 gibt es die Region. Ich war, glaube ich, auch so vor 25 Jahren zum ersten Mal in Conil. Da habe ich noch ein kleines Zwei-Sterne-Hotel, das heißt heute irgendwie Ostall unten am Hafen, habe ich gestern gesehen, ein ganz kleines Ding gewohnt und so weiter. Wie haben sich die Kundenerwartungen verändert?
Wir müssen eins bedenken, wir sind ein relativ junges Skigebiet und wir haben damals angefangen mit einem Gästekreis, der vorwiegend immer Halbpension genossen hat. Irgendwann mal wurden hier Hotels reingesetzt und dann kam mit diesen Hotels, die sind nicht bei uns, sind bei den Mitbewerbern, kam man das All-Inclusive. Und mit dem All-Inclusive hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt hier. Dann ist, wir haben schon gemerkt, dass der Kundenkreis nicht mehr so ganz elitär war, sondern das Ganze halt eben, ich will nicht sagen Ballermann, das auf keinen Fall, aber immerhin, das ist schon merkbar, wenn halt eben dann die Gäste dann bei uns in einem Einkaufszentrum, kannst du ganz klar sehen, welcher Gast dem welchem gehört. Ja, wenn einer jetzt mit einem Birkenstock-Pantoffel rumläuft, Träger-T-Shirt, dann denkt man, ja, das ist vielleicht nicht ein Fünf-Sterne-Hotel-Gast oder ein Aldiana-Gast. Ne?
Okay.
Also die Entwicklung hat sich schon geändert. Ist schon, nichtsdestotrotz halt eben, ich sage mal wieder, es gibt für jeden das richtige Bett. Und wir sind für jeden Gast dankbar.
Ja.
Man muss immer das vor die Augen halten, weil wir leben von den Gästen.
Das ist auch eine ganz spannende Sache. Ich meine, kann man eigentlich, also ich meine, das gibt ja jetzt in der Touristik aktuell in den letzten Jahren immer so ein Auf und Ab. Ne?
Ja.
Die weltweiten Krisen, die überall mal herrschen, ob es jetzt Wetter ist oder ein Embargo oder halt auch eine politische Situation oder Flüchtlingsthema oder Spannungen mit der Türkei oder irgendwelche Anschlagsgeschichten oder sowas, was ja alles traurig und dramatisch ist und so weiter. Ist diese Gegend hier vielleicht auch so ein bisschen so immer so ein Federding, dass das so ein bisschen ausgleicht?
Wir haben es gemerkt in den letzten zwei Jahren. Wir haben sehr viele neue Gäste generiert hier.
Die habt ihr ausgeliehen?
Genau, das waren geliehene Gäste.
Ja,
ja, die werden aber langsam, merkt es halt dieses Jahr schon, die gehen langsam wieder aus.
Ja.
Die gehen wieder zu ihrem Stammziel in Türkei, Griechenland vor allen Dingen. Ja, aber es ist ganz gut gewesen. Sie haben wenigstens die Zone mal kennengelernt hier.
Ja.
Und
die erinnern sich ja dann sicher auch irgendwann.
Eben. Die werden sich bestimmt sicher
kaufen noch ein T-Shirt in der Türkei.
Natürlich, und dann, natürlich. Ganz Thema.
Ja.
Absolut, ja.
Ja, okay. Wie ist das, der andere große oder ein anderer wichtiger Faktor, so einen Impact hat auf die Industrie, die wir hier haben, ist ja die Digitalisierung.
Mhm.
Auch ein Kernthema dieses Podcasts
absolut,
so ein bisschen. Was passiert hier? Was erlebt ihr hier? Also findet das auch hier statt in der ganz klassischen Destination?
Ja, also wir versuchen immer natürlich, wir müssen mit der Zeit mitgehen, logischerweise. Und wir haben ja den Travel Guide zum Beispiel, da kommen sehr viele Gäste an, gerade morgens früh, wenn die Gäste am ersten Tag kommen, zur Begrüßung, Reiseleiter. Früher hat man sehr viel mit Papier gearbeitet, heutzutage kommen sie schon fertig vorbereitet an mit dem Travel Guide und wollen halt eben sehen, stimmt das hier, die Angaben, Kilometerzahl etc. etc. Kann ich das sehen, ist das Restaurant gut? Doch, also wir haben schon gemerkt, dass es funktioniert.
Ja, mir ist es auch aufgefallen beim Check-in, also du hast hier gratis WLAN im Hotel.
Absolut, ja.
Aber das Erste, was ich machen soll, wenn ich mich ins WLAN einlogge, ich soll jetzt erstmal die App runterladen von Iberostar.
Ja, dann haben sie ja schon deine Daten. Ne?
Das ist
dann ja gut, das hilft dem Hotel, damit sie da ein bisschen Werbung machen und nichts.
Genau. Ne? Und dann kriege ich die ganzen Ancillaries, also das heißt, ich kann über die App dann auch gleich wieder Massagen buchen oder...
Ja.
Also die sind ja auch Meister der Upgrade-Angebote, ist mir auch.
Absolut.
Ja, also die haben es verstanden, ne?
Ja, man kann davon was lernen, würde ich sagen.
Ja?
Hat seine Vor- und Nachteile natürlich, ne? Weil jeder will natürlich mehr dazu verdienen, logischerweise. Aber auch die Kollegen im Reisebüro vor der Front können es schon im Vorfeld, wenn sie es richtig nutzen, ja auch gebrauchen. Also da sollte man schon mit der Zeit mitgehen.
Sollten die Reisebüros sich eigentlich auch mal darüber informieren und diese App auch installieren, um zu sehen, was den Kunden hier angeboten wird?
Das ist das Erste, was ich gemacht habe, ganz ehrlich. Vor einem Jahr, wo das ja richtig mal in Sprache kam, ich habe die App drauf und ich gucke mir, was schon die Hotels so anbieten, damit wir nicht hinterherlaufen.
Ja,
wir müssen ja, also meine Aufgabe als Agent ist ja, wir müssen agieren, nicht reagieren.
Müssen die Agenten draußen am Counter natürlich eigentlich auch.
Sollte man.
Habe ich in dem Gespräch mit den Azubis vorhin zum Thema Reisebüro, wie stelle ich mir das vor und so weiter, eigentlich auch ganz schön gemerkt, dass sie das eigentlich wollen.
Ja.
Wie ist es so mit digitalen Angeboten im Hotel, auch jetzt für eure Kollegen hier vor Ort im Zielgebiet und so weiter? Gehen die anders um mit den Kunden? Kommunizieren die anders mit den Kunden? Bietet ihr da neue Services an?
Ja gut, meine, was wir haben, ich bin da nicht so hundertprozentig agil, weil das ist eine Sache, das liegt nicht in meiner Hand hier. Das liegt eigentlich mehr an den Kollegen von den Zentralen, dass sie es machen. Aber ich merke schon, dass früher gab es ja immer diese besonderen Kundenwünsche oder halt eben, dass man gesagt hat, okay, ich bin Reiseagent, vielleicht ist das ein Upgrade oder so. Heutzutage wird das alles, soweit ich mitkriege, direkt zwischen Reiseagenten und Hotelier gemacht. Also okay. Die halten uns da ein bisschen raus.
Da seid ihr schon ein bisschen raus?
Ja, leider ja.
Ja? Wie ist es mit dem Service in der Gästebetreuung? Habt ihr die digitalisiert? Ist das
ja. Ja, das wird immer mehr. Wir haben also zum Beispiel alle unsere Reiseleiter heutzutage haben iPads, die haben Smartphones. Von daher gesehen, wir haben WhatsApp-Gruppen, wir haben Kontakt über unsere sogenannten Connected Service mit den Gästen in diversen Möglichkeiten. Wir können den SMS schicken, WhatsApp, FaceTime, was immer die Gäste möchten.
Das macht ihr auch?
Ja, klar. Ja, hallo.
Echt?
Ja.
Die so, Gäste ihr FaceTime mit euren
natürlich,
Gästen?
Natürlich, natürlich. Ja, ja. Dann müsstest du mal wirklich einen Besuch abstatten bei unseren Connected Service Centern. Das ist extrem.
Okay, also aber das bedeutet auch, dass Reklamationen per FaceTime eintreffen.
Durchaus, ja, natürlich.
Also Reklamationen,
wenn es ja, natürlich gibt es, überall gibt es sie. Zum Glück haben wir hier das nicht so viel. Also unsere Reiseleiter können sie schon direkt mit den Gästen Gesicht zu Gesicht anwenden. Aber es gibt schon die Möglichkeit, dass wir haben ja diesen 24-Stunden-Versprechen und das muss man heutzutage einlösen, sonst... Ja, wir wollen nicht umsonst der beliebteste Veranstalter der Welt werden.
Okay, ja klar, das ist ja, das Ziel, was ausgegeben ist. Ja. Beliebteste Veranstalter der Welt. Ja. Thomas Cook, ihr seid da auf einem guten Weg.
Ja, denke ich
auch. Macht eine ganze Menge. Ja. Wo siehst du die Destination so in 10 Jahren? Was wird sich verändern?
Von der Struktur der Hotellerie weniger, weil man kann nicht mehr dazu bauen. Das ist also schon praktisch jetzt voll. Jetzt, da kommen nicht allzu viele mehr Betten hier hin. Der Trend wird sein, wahrscheinlich, es werden sich hier nur 2 große Veranstalter profilieren. Das sind diejenigen, die auch die Plätze im Flugzeug kontrollieren. Und da gibt es nur einen anderen, der ist in der blauen Phase und wir.
Okay.
Das ist so
die Früher Sicht. Hieß es doch mal, wer die Betten kontrolliert, hat die Macht.
Nicht unbedingt mehr.
Nee? Nein, ist nicht mehr so?
Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nee? Ist Betten kann man heutzutage überall kaufen, über die Bettbanken, über Internet, was immer. Das ist nicht mehr der Fall. Viele Hoteliers haben auch ihre eigenen Websites, womit sie halt eben sehr viel selber machen, also von der gesehen. Flugplätze
sind schön. Wie hoch ist eigentlich der Anteil so an Individualgästen, die herkommen und sagen, ey, ich gehe gar nicht mehr ins Reisebüro, ich buche mir das alles selbst und ich bastel mir meine Reise zusammen?
Bei uns eher weniger eigentlich. Bei uns sind es, ich glaube, schon... Ich würde sagen mal, grob geschätzt 70% der Gäste sind schon Pauschaltouristen. Auf jeden Fall, weil wir haben auch nicht diese preiswerten Fluggesellschaften, in dem Ryanair, es gibt eine Maschine hier aus Frankfurt-Hahn die Woche, oder das ist nicht so wie in
Amazon, wie Malaga.
Nein. Okay. Es ist wirklich so, dass ca. 90% des Luftverkehrs hier kontrolliert wird von halt eben den Charterfluggesellschaften aus Deutschland.
Okay. Weil ich meine, ich erinnere mich, dass so die Ecke war tatsächlich auch mein Camperziel. Ne?
Ja,
für Campmobile und so weiter. Die Deutschen, die nie ins Reisebüro wollten und keinen Pauschaltourismus wollten, die sind an die Costa de la Luz gefahren mit ihrem T2.
Ja, das ist richtig.
Und haben dann hier unten.
Es gibt noch ein paar, die das weiterhin noch genießen, aber die meisten heutzutage, Bequemlichkeit hat ja auch ein großes Wort für uns alle. Ne? Wollen es halt eben schön organisiert haben, die kommen hierher. Und das sind auch Gäste, die eigentlich noch im Reisebüro buchen, die nicht unbedingt hier aus dem Internet buchen. Ich glaube, die wenigsten Gäste, die wir hier haben, buchen wirklich aus dem Internet. Die buchen schon im Reisebüro.
Was würdest du den Leuten, die jetzt zuhören, am Reisebüro-Counter sitzen oder auf dem Weg zur Arbeit sind, weil diesen Podcast kann man ja sehr gut unterwegs hören, was würdest du denen sagen zum Thema Costa de la Luz? Warum solltet ihr euch mehr damit befassen?
Ich würde Ihnen sagen, das ist das, was ich am meisten höre von den Kollegen, die jetzt auf Inforeisen sind. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wie schön das hier ist, hätte ich viel mehr verkauft. Vor allem, denke ich, wäre hierher gekommen. Das ist wirklich, ich will nicht sagen, das letzte Paradies, aber ich habe jetzt gerade einen Meerblick hier vor der Tür. Und wenn ich das sehe, dann denke ich, wow, also nicht umsonst habe ich gesagt, ich möchte mich hier niederlassen. Das ist wirklich sehr schön.
Du lebst hier auch?
Ich lebe, ja.
Du lebst hier auch und willst hier auch nicht mehr weg?
Ich will hier, wenn es geht, noch ins Rentenalter bleiben.
Ja?
Auf jeden Fall.
Also keine Lust mehr, nach Kuba zu gehen und dort irgendwie...
Vielleicht mal für 1-2 Wochen höchstens. Damit ich weiß, wie schön wir es haben hier, wenn ich zurückkomme.
Okay. Wie ist der Gästemix eigentlich? Also 90% Deutsche, sagst du?
Ja, deutschsprachige Gäste. Wir haben also vorwiegend aus Deutschland, dann haben wir auch österreichische Gäste hier, Schweizer Gäste. Wieder der Schweizer Markt ist wieder populär geworden, jetzt Zusatzmaschinen aufgelegt. Ist auch ein Kunde von uns. Und ansonsten, wir haben noch etwas englische Gäste. Das ist aber ein Veranstalter, der macht halt eben Seniorenreisen, überwintern hier vorwiegend. Und ansonsten im Sommer sehr viele spanische Gäste. Das ist ein sehr beliebtes Ziel auch bei den spanischen Familien. Also ich würde einem Kollegen an der Front sagen, wenn ihr dieses Ziel verkauft, dann macht es den Gästen klar, die sollen sich gleich entscheiden, sonst sind die Wetten weg.
Also im Sommer, Juli, August sind die Wetten weg, weil die Spanier hier sind. Und die Spanier lassen mehr Geld hier. Ne?
Ja, das ist in Spanien bezahlt locker das Dreifache wie unsere Gäste hier.
Weil sie mehr Geld haben oder weil
die... Nein, weil halt eben die Nachfrage höher ist, als das Angebot ist.
Okay.
Ja, und das nutzen die Italiener natürlich aus.
Und von der Kundenzusammensetzung, so Zielgruppen, also klar Golfer.
Ja, im Winter, ja, Sportparadies halt eben für im Winter. Nicht nur Golf, aber vorwiegend Golf natürlich.
Okay, was kann man noch machen?
Wir haben sehr viele Gruppen hier, Radfahrer. Also die haben natürlich in Mallorca schon jahrelang da die Straßen kennen sie in- und auswendig, wollen was Neues sehen und die kommen hierher. Und wir haben zusammen mit Max Hürzler, das ist eine bekannte Schule halt eben auf Mallorca und die haben ein tolles Programm. Ja. Dann haben wir noch Laufgruppen hier, Fußballgruppen, Fußballmannschaften kommen hier aus Deutschland zum Beispiel, machen Winterquartier hier.
Ah ja.
Ja, so zweite Liga, bevor die dann...
Okay,
ja,
das ist also der HSV.
Unter anderem,
Unter anderem, ja. Okay. Entschuldigung, Hamburg.
Köln ist auch davon betroffen.
Ja, Köln auch davon. Der erste FC Union Berlin, naja, okay. Und so weiter, einige andere auch noch. Ja. Okay, ja gut, spannend. Ich habe noch eine Rubrik.
Okay.
Die lautet so, der Tipp. Mhm. Was wären deine Tipps für die Destination, sowohl für die Expedienten, die zuhören, als auch für die Gäste, also was man weitergeben kann?
Wenn man Andalusien verkauft, dann denkt man, viele haben das Klischee noch von Andalusien, so Malaga 50er, 60er Jahre, wo der Tourismus angefangen hat, Hochhäuser, Bunker und, so eine Art Ballermann-Stimmung. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ausgeschlossen hier. Mein persönlicher Tipp ist eine Ortschaft, wo man das einheimische Leben mit dem Leben praktisch der Touristen vermischt. Und das ist Conil de la Frontera. Und es ist ein kleiner Ort, 20.000 Einwohner, nette Hotellerie, 4-Sterne-Produkte, keine 5-Sterne-Produkte, alles nur Halbpension, weil die Gäste, die dort Urlaub machen, ich merke das ganz deutlich, ist wirklich ein Unterschied zwischen den Gästen drüben und hier. Die Gäste, die hier nach Novo kommen, ist mehr Sonne und Strand. Die Gäste, die halt eben nach Conil gehen, wollen auch etwas vom Hinterland sehen, etwas individueller gestalten. Und ja, das ist schon mein kleiner Tipp. Conil de la Frontera, vor allen Dingen, wenn man abends was unternehmen will.
Ja, weil das dann ist wichtig. Mehr los ist.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Das ist ein bisschen Ambiente. Ich will nicht sagen, dass es Ibiza ist, aber immerhin auch für jüngeres Publikum geeignet. Denn unser, ganz ehrlich gesagt, unser Kundenkreis, den wir haben hier, sind Best Ager in der Regel. Ausgeschlossen jetzt in den Sommermonaten. Das sind halt eben Familien mit Kindern auch. Aber sonst...
Aber es gibt ja diese coolen Sprüche, dass das Best Ager-Ding, das ist ja eigentlich so 50, das neue 30 und alles sowas. Ja. Und wenn ich hier den Strand lang schaue, da ist hier eine Beachbar an der anderen.
Ja.
Seit wann gibt es das eigentlich?
Das war schon, ja gut, ich will nicht sagen seit immer, aber in den letzten 10 Jahren ist es mehr populärer. Wir haben ja tolle Beachbars hier, die auch Rang und Namen haben außerhalb von Spanien. Wir haben zum Beispiel die beste Beachbar, das ist nicht, wenn ich jetzt schaue, links davon, nur 5 Minuten von den Hotels entfernt. Und da kann man...
Ist dieses Antenas? Oder?
Genau, Antenas Playa, ja.
Okay.
Und da kann man die besten Sounddowner sehen mit einem schönen Mojito. Ja, und dann ist halt eben wie Leben wie Gott in Frankreich.
Wäre vielleicht noch ein guter Tipp.
Das sind die Beachbars hier unten.
Das wäre auch ein guter Tipp. Ja. Was sollte ich hier unbedingt essen, wenn ich gut essen möchte?
Gut, wir sind hier in Andalusien. Andalusien ist ja bekannt für sehr leckere kulinarische Gerichte, wie zum Beispiel, gerade natürlich hier, Tapas, logisch, klar. Das ist gang und gäbe, obwohl Tapas, ist es nicht, dass man wie in Deutschland denkt, dass es ein komplettes Essen ist, sondern halt eben kleine Appetithäppchen, die man eigentlich nimmt, bevor man richtig essen geht. Das Essen kommt dann hinterher. Und hier sind ganz tolle Fischgerichte, zum Beispiel hier ganz in der Nähe. Wir haben ja die sogenannten Almadrabas, wo man den Thunfisch fischt, Conil zum Beispiel.
Davon habe ich gelesen. Almadraba, das ist eine besondere Art, Fische zu fangen.
Das ist eine sehr alte Methode und da wird der Fisch auch selektiert. Also es ist ganz, ganz mit geregelt.
Wir haben roten Thunfisch hier.
Roter Thunfisch, ja. Sehr begehrt auch in Japan für Sushi.
Okay.
Ja, also wenn jemand in Deutschland Sushi isst, es kann sein, dass es Thunfisch aus der Zone von Conil ist.
Der wird exportiert nach Japan?
Ja. Aber die Japaner wissen nicht, dass sie das Beste, die Barriga, das ist das, was ein bisschen fettiger ist, halt eben
das hier ist lassen. Der Thunfischbauch.
Genau, ne? Thunfischbauch, das würde ich Ihnen empfehlen, Barriga, ja, weil die brauchen nur den trockenen Thunfisch, das ist der Rücken, der wächst und den exportieren die dann halt eben darüber.
Aha, cool. Ja, dann sollten wir das unbedingt machen.
Würde ich empfehlen.
Gut essen gehen. Danke für das Gespräch. Das
Herzlich
hat viel
gerne.
Spaß gemacht.
Ja,
ich hoffe, die zugehört haben, haben jetzt ein bisschen mehr oder noch mehr Lust bekommen auf die Costa de la Luz. Ja. Schicken ein paar Gäste her, informieren sich selber.
Ja.
buchen ihren Urlaub vielleicht auch
wieder? Ich würde es wirklich empfehlen, weil Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und wenn man selber seine eigenen Bilder schießt hier und dann auf Facebook postet, das hilft unwahrscheinlich beim Verkauf.
Vielleicht noch eine Sache, wann ist eigentlich die beste Reisezeit?
Also wir sind ein Ganzjahresziel. Es kommt darauf an, was man sucht. Wenn man natürlich Sonne und Strand sucht, dann halt eben Juli, August logischerweise, weil hier schon Wetter garantiert ist, dass es keinen Regen gibt. Ansonsten für mich persönlich ist immer das Vorjahr und so Mitte September bis Ende Oktober. Dann ist auch das Wasser schön warm hier. Da kann man auch, wie ich, als Warmduscher ins Wasser gehen. Ja, 26 Grad, fast garantiert. Von daher gesehen, Frühjahr, wunderschön, weil wirklich das Hinterland, alles ist am Blühen. Wunderschön, grün alles. Und dann ja, im Herbst. Im Winter ist es gut. Wir müssen wissen, dass man hier eine Mischung hat zwischen den Kanarischen Inseln und den Balearen. Wir sind mittendrin. Und nicht umsonst heißt ja die Küste Costa de la Luz, Küste des Lichtes, weil die Sonnenstunden, wir sind bis 17.30 Uhr hat man ohne weiteres hier Tageslicht.
Ah ja.
Ja, und halt eben von Temperaturen her gesehen, das ist sehr angenehm. Wir haben ja durchschnittlich 18, 19 Grad teilweise.
Im Winter?
Im Winter, ja.
Sehr cool. Ja, und für Kulturinteressierte gibt es so viel im Hinterland, so das viel. Könnten wir eine extra Episode draus machen, würde ich sagen.
Das
sagen,
machen wir auch demnächst.
Alles klar, machen wir. Vielen Dank.
Ja, herzlich gerne.
Muy encantado. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.